Ja, liebe Gemeinde, Sie haben vor sich oder hoffentlich in der Hand einen Zettel, der Ihnen helfen soll, etwas tiefer zu verstehen, um was es jetzt gehen wird. Wir werden uns anhand des Adventsliedes, es kommt ein Schiff geladen, etwas näher einmal mit den Sinneinheiten dieser einzelnen Strophen befassen. Und dieser Zettel soll eine Einladung sein, auch zu verstehen, was der Instrumentalkreis dazwischen als Vorspiel, bevor wir die einzelnen Strophen dann singen, spielt. Für die Interessierten steht also dann immer der Komponist eines Satzes, der über dieses Lied geschrieben wurde, mit der Betonung der verschiedenen Melodien, die einmal im Sopran oder einmal sogar in anderen Stimmen liegen kann. Und dazu haben Sie dieses Blatt. Sie können dann auch diese ganze Predigt dazu verwenden, wenn Ihnen das gefällt, dieses Blatt zu behalten, mal vielleicht in einem Hauskreis oder Gesprächskreis oder in einem Abend auch privat diese Liedpredigt dann verwenden und das Blatt dazu dann verteilen. Es kommt ein Schiff geladen, Lied Nummer 8 in unserem Kirchengesangbuch. Ich denke mal, wenn wir das Jahr, das sich ja jetzt schon langsam dem Ende neigt, zurückverfolgen, dann gibt es eine Sache, die viele in diesem Jahr besonders beschäftigt hat. Das ist ganz sicher das Ereignis um die Titanic. Es ist ja auch ein Wunsch von vielen jüngeren Leuten, bestimmt die unter uns sitzen oder auch Enkel von Leuten, Gemeindegliedern, die unter uns sind, dass jetzt am Ende dieses Jahres auch auf dem Weihnachtstisch dann der Film auf Video ist. Oder die nochmal neu herausgebende Musik, die nochmal vertieft, was in 3 Stunden auf der ersten CD gar nicht alles drauf ging. Und wir haben uns natürlich auch in dieser Gemeinde mit diesem Thema beschäftigt. Wir haben das aufgegriffen, was Menschen bewegt, haben dazu einen Jugendgottesdienst gestaltet, haben auch eine Fahrt zur Ausstellung nach Hamburg gemacht, angeboten. Das Bild vom Schiff muss mehr sein als nur oberflächlich diese Liebesgeschichte, die viele anrührte. Wenn man tiefer schaut, ist es ganz bestimmt auch das Bild und die Symbolik des Schiffes und des Ablegens und woanders ankommen wollens, der Sehnsucht nach einem anderen Ufer, nach einem Neuanfang, wie es bei diesem Schiff war, in einem anderen Kontinent, der die Menschen da bewegt hat und die vielen Schicksale, die da versammelt waren. Da ging es um ein Schiff, das abfuhr, um woanders anzukommen und Menschen zu transportieren. Die Schlagerkundigen unter uns, die jetzt weiter zurück schon denken können als Jugendliche unserer Zeit, die werden sich noch erinnern vielleicht an das andere Lied von der griechischen Sängerin Nana Mouskouri, die damals das Lied berühmt machte, ein Schiff wird kommen. Da wurde die Ankunft eines Schiffes erwartet und es sollte wohl den geliebten Menschen bringen. Viele andere haben dieses Lied modifiziert, variiert, haben es nachgemacht, sind damit populär geworden. Lala Andersen zum Beispiel und Freddie Quinn. Es war nicht nur die einfache Sprache oder die Melodie, es war einfach auch das Bild des Schiffes, das solche Schlager zu einem Hit machte. Und ganz bestimmt auch das Bild, das die Titanic in tiefen Symbolik heraufbeschwört. Das Bild eines langsam über die Wogen gleitenden Schiffes. Es ist einfach ein faszinierendes Bild, es ist ein Urbild. Ein Archetyp. Alle Menschen sind davon berührt, egal ob was für eine Herkunft oder was für eine Bildung. Wenn Sie an den Erfolg der Fernsehserie Traumschiff vor einigen Jahren denken, Da liegt vielleicht auch etwas da drin, warum diese Serie so beliebt war. Das Bild vom dahingleitenden, ruhigen, fahrenden Schiff über die Wogen. Aber weder Nana Mouskouri noch Lala Andersen, weder Freddie Quinn noch diese Fernsehserie noch andere haben etwas Originelles geschaffen. Man könnte heute Morgen mal sagen, sie haben alle geerbt, und zwar von einem Priester. Vor über 600 Jahren hat er gelebt mit Namen Johannes Tauler. Und etwa um das Jahr 1350 fasste er die Wirklichkeit von Weihnachten, das Geheimnis der Menschwerdung, in die Worte: Es kommt ein Schiff, geladen bis an seinen höchsten Bord, trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs Wort. Es war ursprünglich ein Marienlied, und was es so zeitlos und einprägsam macht, ist nicht nur die Gedanken, sondern auch die Bilder. Schiff, Mast, Segel, Anker, die teure Last. Es ist ein Lied, das sagt schon die Jahreszahl 1350, das noch ein bisschen aus der mittelalterlichen Mystik kommt, eine Glaubensrichtung, die sich ganz innig und eng mit Gott verbinden wollte, besonders in den Versen 1 bis 3, die von diesem Johannes Tauler stammen. Und dann steht in unserem Gesangbuch, dass die Verse 1 bis 3 von Tauler stammen, steht da nicht. Und im Gesangbuch stehen dann diese Verse aus der Nachreformation. Wir wissen von 3 an, von 4 bis 6 an, die stammen von Daniel Sudermann. Das steht hier unten um 1626. Das ist dann eben von einem anderen, aber die sind verbunden, die beiden Texter, denn sie lebten beide in Straßburg. Und es könnte ja sein, dass Straßburg und das Schauen auf den Rhein und die Gedanken, die man sich bei den dahingleitenden Schiffen, die man auch da sehen konnte, machen konnte, die beiden auch angeregt haben, den Spielraum gegeben haben für das Nachdenken und das Vergleichen und Finden eines geistlichen Bildes im Bild vom Schiff. Beide Teile dieses Liedes sind in sehr düsteren Zeiten entstanden, sehr schwere Zeiten. Es gab Pestseuchen im 14. Jahrhundert. Und es gab in diesem anderen Jahrhundert, im 17., wo der Daniel Sudermann dann getextet hat, die Wirrnisse des 30-jährigen Krieges. Wenn man das weiß, dann lässt einen diese Schlichtheit und diese Innigkeit der Melodie noch umso mehr aufhorchen. Es könnte sein, dass es den beiden so ging, wie anderen Textern und Komponisten unserer Gesangbuchlieder auch, dass sie gerade in solchen schweren Zeiten erlebt haben, dass ihr Glaube trägt. Nicht am Leiden vorbei, aber am Leiden hindurch. Mit Gott durchs Leiden hindurch. Und das gibt ihnen dann diese Ruhe und diese Kraft, die diese Lieder ausstrahlen. Es ist zugleich nämlich der Ausdruck eines Glaubens, der sich gehalten weiß, trotz Angefochtensein, trotz Bedrohung. Wir werden jetzt nach einem Orgelvorspiel die erste Strophe gemeinsam singen. Ja, in einer Predigt von diesem Johannes Tauler, die überliefert ist, heißt es schon früher, bevor er das Lied getextet hat: Gottes Liebe ist wie ein Schiff, das seit Jahrtausenden durch die Welt fährt, bis es an der Klippe von Bethlehem Anker warf. Also auch da sieht man, dass ihn das Bild schon länger beschäftigt haben muss und dass er es als Bild für geistliche Wahrheiten gern verwendet hat. Gottes Liebe ist wie ein Schiff, das seit Jahrtausenden, also die ganze alttestamentliche Zeit über, durch die Welt fährt, bis es dann an der Klippe von Bethlehem Anker wirft, also konkret wird, an Land kommt. Auch hier ist die Verbindung zwischen Ankunft und Anlegen eines Schiffes verknüpft mit der Ankunft und dem Advent und der Geburt des Herrn. Wenn man überlegt, dass das Problem der Unsichtbarkeit Gottes für die Juden noch ein großes Problem war, und dass aber dann an Weihnachten, an dem ersten Weihnachten, das Gott gemacht hat, Gott wirklich sichtbar wurde. Was für eine lange Ankunft, was für eine lange Vorbereitungszeit, was für eine lange Vorgeschichte, bis es dann in Bethlehem konkret wurde. Und diese Vorgeschichte ist ja auch eingefangen hier im Bild vom dahingleitenden Schiff. Ein lange, lange dahingleitendes Schiff, geladen bis an den höchsten Bord. Das heißt, es trägt eine gewichtige Last, eine bedeutsame Last, eine schwere Last. Trägt Gottes Sohn voll Gnaden, des Vaters ewiges Wort. Und das erinnert uns vielleicht auch an diese Weissagungen, die wir aus dem Alten Testament auf Jesus hin kennen. Es wäre eigentlich mal eine schöne Aufgabe in der Adventszeit, auch privat, sich diese Weissagungen und Prophetien auf Jesus Ankunft hin mal wieder vorzulesen, um eben auch diese Adventszeit so zu gestalten, dass diese Sehnsucht danach, dass ein Messias, ein Retter kommt, deutlich wird. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Oder du, Tochter Zion, freue dich sehr, siehe, dein König kommt zu dir. Aber er kommt eben erst noch, er ist noch nicht da. Wir singen jetzt die Strophe 2 und werden dazu das erste Flötenvorspiel hören in diesem Satz von Günter Vogel. Das Schiff geht still im Triebe. Vielleicht kann man das kaum schöner ausdrücken, was diese Unaufdringlichkeit von Gottes Kommen in unsere Welt bedeutet hat. Es war ja sehr unscheinbar, unaufdringlich, nicht bedrohlich, wie Gott kam. Vielleicht soll uns das auch etwas sagen. Vielleicht will Gott uns sagen, dass er so kommt, ihr braucht keine Angst zu haben. Und doch, bei der Ankündigung mussten die Engel noch sagen, fürchtet euch nicht. Aber es geht eine unbeirrbare Ruhe aus von diesem Bild, das Schiff geht still im Triebe. Das heißt, es ist einfach eine Unbeirrbarkeit, die Gott durch alle Bedrohungen und Gewalten dieses Schiff seinen Weg fahren lässt. Durch nichts lässt Gott sich von seinem Vorhaben, von seinem Kurs abbringen. Zielstrebig ist er, aber in Souveränität und Gelassenheit hält er seinen Kurs. Es könnte ein Vorbild für uns und unser Glaubensleben sein, dieses Bild vom adventlichen Schiff, dass wir unseren Glaubensweg auch so gehen lernen. Mitten in Anfechtungen, Schwankungen, trotzdem gelassen und unbeirrt dem großen Ziel entgegen. Das Schiff geht still im Triebe. Wenn wir einmal auf das Wort im Triebe achten, dann bringt uns das zu der Frage, wovon ist denn dieses Schiff getrieben? Was treibt es an? Was ist sein Antrieb? Und uns fällt vielleicht das Jesuswort ein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab in die Welt. In Jesus Christus erscheint der Mensch, der wirklich von der Liebe angetrieben ist, dessen Antrieb die Liebe ist. Wir haben im Konfirmandenunterricht einmal die Worte untersucht, wozu und warum, und haben uns klar gemacht, dass das nochmal ein Unterschied ist. Wozu kommt Gott in die Welt und warum? Wozu weist hin zum Auftrag, zu dem, was kommen wird, in die Zukunft? Warum ist der Anlass, was ihn treibt, der Grund? Und dann haben wir staunend davor gestanden, dass es ja die Liebe Gottes ist, die ihn treibt, dazu zu kommen. In Jesus Christus erscheint dieser Mensch, dessen Segel die Liebe ist. Das Segel ist die Liebe. Und diese Liebe Gottes führte ihm zum Planeten Erde. Im sanften Wind der Liebe, das Segel bläht sich auf und das Schiff fährt seinem Ziel entgegen. Es trägt eine teure Last. Das Segel ist die Liebe, der Heilige Geist, der Mast. Wir singen die Strophe 3, hören dazu erst ein Flötenvorspiel. Ja, wenn Sie nochmal an das Wort von vorhin denken, Traumschiff, das ist das Großartige im Unterschied zum Traumschiff, dass die Liebe Gottes kein Traum bleiben muss, kein Trugbild oder nur ein Wunschtraum oder ein Gedanke oder eine Philosophie, sondern eine Wirklichkeit wird. Das ist ja das Problem, dass unsere Träume manchmal nichts mit der Wirklichkeit dann zu tun haben, aber Gott wird wirklich und bekommt deswegen mit unserer Wirklichkeit zu tun. Und er will auch mit unserem Leben und unseren Wirklichkeiten zu tun haben. Der Anker haft auf Erden. Jetzt wird es konkret. Jetzt nimmt es Gestalt an. Jetzt bleibt es nicht nur Wort und Gedanke. Jetzt wird es bodenhaftig. Da ist das Schiff an Land. Das Wort will Fleisch uns werden. Das ist ja das Kürzeste, wie man die Weihnachtsbotschaft sagen kann, so wie es Johannes in seinem Evangelium sagt. Das Wort wird Fleisch. Das heißt, jetzt bekommt es Gestalt, jetzt wird es sichtbar, jetzt wird es konkret. Der Sohn ist uns gesandt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Damit es für uns wirklich wird, muss es konkret Raum und Zeit werden. Das heißt, zu der Zeit des Herodes, an einem ganz bestimmten historischen Punkt, des Königs von Judäa, der Herrschaft des Kaisers Augustus, Jesus von Nazareth. Auch der Raum ist ganz klar bezeichnet, der Zeitraum. Jesus Christus ist kein Wunschbild, sondern Wirklichkeit, historisch greifbar geworden. Gott zum Anfassen, Gott zum Ansehen. Sichtbar, das Gesicht Gottes auf Erden. Der Anker Ankerkraft auf Erden. Ein Anker macht sich fest. Er rammt sich in den Boden, damit das Schiff nicht mehr weiterfahren kann. Will unter uns wohnen, will unser Leben jetzt teilen. Und darum kann man mit ihm rechnen, sich auf ihn verlassen. Er will in unser wirklich gelebtes Leben hinein. Er will sich auch einlassen auf unsere Armseligkeit. Das heißt, Gott bleibt kein Star, wie manche Stars so abgehoben mal kurz die Bühne betreten, hinterm Vorhang hervorkommen und dann wieder verschwinden. Und sie bleiben einfach nur Wunschbilder, Menschen, in denen sich Wünsche verkörpern. Aber der wirkliche Mensch, das ist etwas anderes. Gottes Sohn ist nicht dieser Showstar, nicht Jesus Christ Superstar, der sich für einen kurzen Auftritt hier unten nur sehen lässt, sich bejubeln lässt und dann wieder verschwindet, sondern er will mitten in deine und meine Wirklichkeit hinein. Das ist etwas anderes als eine abgehobene Religion, die mit unserem wirklichen Leben nichts zu tun hat. Und das ist natürlich auch gleichzeitig ein Problem. Es bedeutet, dass er so wirklich wurde, dass man ihn vom Menschlichen manchmal nicht unterscheiden konnte. Wer es wollte, sah keinen Gott, sondern nur einen Mensch, der schwitzte, der Hunger hatte, der müde wurde, der durstig war. Wir singen nach einem Flötenvorspiel die Strophe 4. Von was für einer Strömung sind Menschen, sind wir oft getrieben? Wir sind auch Getriebene von mächtigen Strömungen. Manchmal werden wir mit hineingezogen. Strömungen sind oft unter dem Wasser. Man kann sie einfach nicht erkennen. Oder man kann sie auch sehen in Flüssen. Es gibt große Strömungen, in denen wir mittendrin leben müssen. Und es ist die Frage, wie halten wir Stand? Wir sind zurzeit auch wieder Augenzeugen, aber mehr noch nur Ohrenzeugen, wie zerstörerisch menschliche Triebe, menschliche Strömungen sein können. Zum Beispiel, der Mensch will sein wie Gott, aber Gott will sein wie der Mensch. Zu Bethlehem geboren, im Stall ein Kindelein. Und gerade die letzten Tage hat uns aufgewühlt, die Nachricht, wie man einen Menschen drin bändigen kann, der ständig Gott spielen will, der sich nicht ins Menschliche einfügen will, der so tun will, als könnte er machen, was er will. Aber im Stall von Bethlehem offenbart sich eine ganz andere Strömung. Kein Machthungriger, kein Diktatorengott, sondern Gott will sein wie du und ich. Der Mensch will hoch hinaus, Gott aber will hinunter zu uns. Der Mensch will das Menschliche überwinden und Gott will ins Menschliche hinab. Stall und Krippe sind die Zeichen und sie predigen ganz deutlich etwas ganz Schlichtes, etwas ganz Alltägliches, ganz Normales. Er wird arm um unseretwillen. Er gibt sich für uns verloren und deswegen will er, soll er gelobet sein. Wir hören das nächste Flötenvorspiel und singen danach die fünfte Strophe. Wer dieses Kind mit Freuden umfangen, küssen will. Das ist eine etwas fremde Sprache für uns heute, aber versetzen Sie sich einmal hinein in diese klösterlichen Ausprägungen damals von dieser mystischen Frömmigkeit, in der es auch eine Richtung gab, die nannte man die Jesus-Minne. Minnegesang, das ist uns vertraut, aber dass es eine Jesus-Minne gab, ist vielleicht nicht so bekannt. Es ist halt die Fortsetzung der normalen weltlichen Minne des Liebesliedes auf Jesus bezogen. Die Bibel bietet das ja an, indem sie wirklich auch vom Bräutigam spricht und wir sind seine Braut. Männer und Frauen sind die Brautgemeinde, mit der er, der Bräutigam, sich verloben, vermählen will. In den Klöstern konnte das manchmal etwas krankhafte Züge annehmen. Manchmal war es eine Ersatzerotik für Nonnen oder Mönche, die schon ins Krankhafte gesteigert werden konnte. Aber hier in unserer Strophe, da ist es in Schlichtheit gehalten, weil es nämlich verknüpft wird mit den Realitäten des Lebens. Wer das Kind mit Freuden umfangen und küssen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Hier wird diese Jesusminne ausgeglichen durch die nüchternen paulinischen Aussagen über das Mitleiden und Mitsterben und Mitauferstehen mit Jesus. Weihnachten, das Fest der Freude und der Harmonie. Wer wollte hier nicht, könnte man sagen, auch alle Menschen, wie wir es auch dann nach Gottesdiensten tun, draußen drücken, umfangen, auch den Bruderkuss und den Geschwisterkuss einmal geben. So wie es in anderen Ländern durchaus üblich ist. Das ist gut so. Weihnachten soll auch in der Hinsicht konkret werden. Aber das soll nicht vergessen lassen, dass das Kind in der Krippe der Mann am Kreuz werden wird. Johannes Tauler verbindet unauflöslich, was man im deutschen Weihnachten so gern trennen will. Die Idylle vom Kreuz. Das Kind in der Krippe ohne die Passion, das Christkind, das dann zu allem Überfluss auch noch nur die Guten belohnt, die sich benommen haben, das ist schon sehr harmlos. Ist das noch der Mann am Kreuz, der sich gerade für die Bösen, für die Schuldigen, für die Sünder dran gibt? Denn wer kein Sünder ist, hat natürlich in der christlichen Gemeinde wenig zu suchen. Wofür soll er dankbar sein? Er weiß ja gar nicht, dass er es unverdient genießt, dass Gott ihn liebt. Von Harmlosigkeiten haben wir auch nichts in den Zeiten der Not. Wenn wir echten Trost brauchen, dann brauchen wir jemand, der realistisch ist. Echter Trost ist nicht Verharmlosung, ist ja alles nicht so schlimm, sondern wir brauchen einen, von dem wir wüssten, er kennt das auch, er teilt das mit uns. Und das ist das Großartige am christlichen Glauben, dass wir in Jesus einen haben, der das alles geteilt hat mit uns und der bereit war, sich ganz auf uns einzulassen. Und deswegen ist dieses Hauptwort hier mit ihm. Muss, wer dieses Kind mit Freuden umfangen will, muss vorher mit ihm leiden, groß Pein und Marter viel. Aber eben mit ihm. Wir sind dabei nicht alleine. Bevor wir die sechste Strophe singen, hören wir ein Orgelvorspiel mit Flötenoberstimme. Mit ihm sterben, mit ihm auferstehen. Was ist versprochen im christlichen Glauben? Nicht nur Glück, sondern auch Leiden, aber mit ihm. Nicht nur Bewahrung vor irdischem Leiden ist denen versprochen, die glauben, die dem Kind glauben, die dem Retter glauben. Aber wirkliche, echte Rettung, göttliches Heil, Auferstehung, ewiges Leben. Aber ein Wort ist wichtig für unser irdisches Leben hier, mit ihm. Was nutzt uns die ständige Vertröstung auf ein Jenseits, wenn wir nicht auch hier schon einen hätten, der mit uns ist? Kein Leiden muss uns mehr von ihm trennen. Er geht mit. Er führt uns nicht immer daran vorbei, aber er geht mit hindurch. Johannes Tauler hat das sogar selber sehr deutlich erlebt, als im Jahr 1348 eine große seelsorgerliche Aufgabe auf ihn zukam. Denn allein in Straßburg war das, da raffte der schwarze Tod, die Pest, 16.000 Menschen dahin damals. Was Johannes Tauler erfahren hat, gibt er uns weiter. Auf der Hohen See, im Leben durch die Zeit oder in Stromschnellen, kann es wirklich zu Schwankungen kommen, die große Erschütterungen auslösen. Aber Gott trägt auch durch Sturm und Wellen. Wer sein Leben auf ihn gründet, der steht nicht auf schwankenden Planken. Das Tolle ist doch am christlichen Glauben, auch wenn wir wissen, dass es durch Sturm und Wellen geht, wir wissen aber gleichzeitig, dieses Schiff kommt auf jeden Fall am anderen Ufer an. Kummer und Not gibt es, aber mit ihm ist es was anderes, als es ohne ihn zu erleben. Die Traurigkeit der Welt, sagt die Bibel ganz deutlich, führt in die aussichtslose Verzweiflung. Und die Traurigkeit mit Gott ist immer von einem gewissen Trost umfangen. Wir wollten jetzt gerne noch einmal die Möglichkeit geben, alle diese schönen Instrumentalsätze im Zusammenhang zu hören. Dabei können wir unsere Gedanken ja noch einmal durch dieses Lied gehen lassen. liebe Gemeinde, ich denke, es hat schon auch Interesse geweckt, einmal tiefer hinter so ein Lied zu gucken, das man ja sonst eigentlich sehr schnell heruntergesungen haben kann, ohne sich groß Gedanken zu machen. Es gibt auch andere Lieder, wo das spannend ist. Vielleicht gehen Sie da auch einmal auf Entdeckungsreise.